Diese Skizzenbücher haben im Wesentlichen die Aufgabe, einem Bildhauer oder Maler oder Architekten gewisse Motive an die Hand zu geben, die er dann seiner Komposition wie Bausteine zugrunde legen kann, während hier der Gedanke, der leitende Gedanke, ein vollkommen anderes ist. Es handelt sich, ich darf hier Degenhardt Schmidt zitieren, um bildhaft vollendete, selbstgültige Kompositionszeichnungen. Das sind also autonome Zeichnungen und nicht Zeichnungen, die in irgendeiner Weise als Fragment in einer größeren Komposition dienen können. Also was wir hier vor uns haben und worum es geht, ist eine veritable Zeichnungssammlung, eine Zeichnungssammlung, deren außerordentlichen Wert, und zwar nicht nur geistig, sondern auch materiell, man von Anfang an begriffen hatte. Und dieses Verstehen äußert sich auch darin, dass das Pedigree, also die Herkunft beider Bände, was singulär ist vom 15. Jahrhundert an bis zum heutigen Tag oder beziehungsweise bis zur Musealisierung dieser beiden Zeichnungsbücher im 19. Jahrhundert, lückenlos ist. Also damit sind wir bei der Quellenlage angekommen und bei der zweiten Frage, die Autorschaft Jacopo Bellinis betreffend. Zunächst einmal sein Name, Sie sehen es, De Mano de Jacopo Bellini, Veneto 1430 in Venezia, steht auf Folio 1 Verso des Bandes im British Museum. Und dann gibt es eine sehr, auch das singulär, eine sehr ausführliche Dokumentation, beginnt mit dem Testament von Jacopos Witwe, Anna Rinversi, vom 25. November 1471, die, so heißt es dort, alle Zeichnungsbücher aus dem Besitz ihres wenige Monate zuvor verstorbenen Mannes, omnes libros, auch völlig korrekt hier, de disegniis, dem ältesten Sohn Gentile Bellini vermachte. Und dann geht es weiter, den Louvre-Band soll Gentile nach Konstantinopel mitgenommen und 1479 Sultan Mehmed II. Übergeben haben. Dann lässt sich der weitere Gang bis zum Ankauf 1484 von Louis Courageau für den französischen Staat nicht ganz lückenlos, aber doch immerhin also mit klaren Stationen verfolgen. Und den zweiten Band, den hatte Gentile Bellini, der ja ursprünglich beide erhielt von seiner Mutter und von Jacopos Witwe, diesen zweiten Band hatte Gentile Bellini am 18. Februar 1507 seinem Halbbruder Giovanni Bellini überlassen und diesmal unter Hervorhebung quae fuit predati quondam patris nostri, also die unserem Vater gehört hatte. Und Giovanni hat dann diesen zweiten Band, jetzt sind wir beim British Museum Band, dem Venezianer Gabriele Vendramin verkauft, also im frühen Cinquecento, und in dessen Sammlung beschreibt 1530 Marc Antonio Michel diesen Band. Und von da an kann man tatsächlich ohne Unterbrechung bis zum Ankauf für das British Museum den zweiten Band verfolgen. Also Sie sehen, das ist eine hoch beeindruckende Dokumentation und von daher könnte die Infragestellung Jacopo Bellinis zunächst einmal müßig erscheinen und ich sagte Ihnen ja auch, dass bis zum heutigen Tag seine Autorschaft nie ernsthaft bestritten wurde. Also, wie gesagt, diese Inschrift, die Sie sehen, die 1430 datiert, das kann von den ganzen Daten her eigentlich schon kaum stimmen, aber es gibt auch objektive Argumente, die diesen Zweifel bestätigen. Also das Wasserzeichen der Papiere datiert nach 1440 und die Schrift, das ist auch lange festgestellt worden, die stammt von der Hand eines Notars, aus dem frühen Cinquecento. Es handelt sich um eine Cursiva Cancelleresca, die man eigentlich vorher nicht datieren kann. Also 1430 ist out of question. Man muss sagen, dass aus dem 16. Jahrhundert auch die übrigen Dokumente stammen, die tatsächlich Jacopo Bellini als Autor nennen. Das möchte ich einmal unterscheiden. Wohingegen die Quellen des 15. Jahrhunderts, also das genannte Testament von Anna Rinversi und Gentile Bellinis, ihn tatsächlich nur als Besitzer der Zeichnungsbücher ausweisen. Von daher besteht die Möglichkeit immerhin, dass es sich um Gegenstände nicht von seiner Hand, sondern aus Jacopo Bellinis Kunstsammlung gehandelt haben könnte. Und was das stützt, ist die Tatsache, dass Anna Rinversi im gleichen Atemzuge dieses Testamentes auch gewisse Werke aus Marmor und Gips erwähnt, die ebenfalls Jacopo Bellini nicht selbst geschaffen hat, sondern deren Besitzer er war. Man könnte auch von dieser Öffnung, Sie merken, dass es mir darum geht, einen überhaupt in diese engmaschigen Quellenlage eine gewisse Möglichkeit, einen Ansatz zu finden, aber man könnte auch eine Frage, die sich immer gestellt hatte, jetzt erklären, nämlich warum beide Zeichnungsbücher denn überhaupt an die Witwe gingen und warum sie nicht, was eigentlich üblich gewesen wäre, gleich in der Werkstatt bei den Söhnen verblieben wären. Nicht wahr? Das würde man damit erklären, diese Frage, dass sie eben ein Bestandteil des Vermögens der Bellini-Familie waren und nicht Arbeitsutensilien. Und erst im Verlaufe des frühen 16. Jahrhunderts und der nun auch bald erfolgten Verkäufe, auch das ist wichtig, wie gesagt, diese materielle Wertschätzung ist von Anfang an da, man veräußert diese Dinge, weil sie eben wertvoll sind. Erst im Zuge dieser Aktion erscheint tatsächlich Jacopo Bellinis Name als Autor 1530 zum ersten Mal bei dem genannten Zeugnis Michels in der Sammlung Vendramin. Da steht Fu de mano de Jacopo Bellini. Nun ist es so, dass aus dem frühen Cinquecento weitere Zuschreibungen von Gemälden bekannt sind. Zum Beispiel gibt es im Museo Correr ein Gemälde, das ebenfalls Jacopo Bellini Fecit 1430 signiert ist, also sehr ähnlich und mit Sicherheit nicht von seiner Hand stammt. Das ist mit Sicherheit ein Gemälde des 16. Jahrhunderts, nie bezweifelt worden. Man kann also annehmen oder vermuten, es habe damals eben im 16. Jahrhundert ein Bedürfnis bestanden, Jacopos Gründerrolle in der venezianischen Malerei mit Hilfe solcher Zuschreibungen machtvoll aufzuwerten. Das ist also von den Quellen her, wie gesagt, erlaubt es eine Weiterführung überhaupt dieses Argumentes, das sonst undenkbar wäre. Wir kommen jetzt zum zweiten Thema, nämlich die stilistische Zuordnung. Vielleicht wissen Sie, es gibt ein großartiges Buch, das Colin Eisler 1939 über Jacopo Bellini geschrieben hat. Und er hat die Zeichnung der beiden Bücher seiner Rekonstruktion von Jacopos malerischem Schaffen zugrunde gelegt. Also er rekonstruiert im Grunde genommen Jacopo Bellini aus dem Fundus der Zeichnung heraus. Ich kann diesen Enthusiasmus nicht teilen. Es gibt Verbindung weder formeller noch inhaltlicher Art. Man kann sogar sagen, dass nichts, überhaupt nichts von dem, was die Zeichnungsbücher in so verschwenderischer Fülle ausbreiten, Jacopo Bellini je interessiert hat. Das gilt für die Antiken- und Naturstudien, also solche Zeichnungen beispielsweise, oder hier zum Thema der Naturstudie, diesen sensationellen Anatomieakt. Das gilt für die Genreszenen und das gilt in ähnlicher Weise also auch für andere Bereiche, die wie gesagt in Jacopo Bellinis malerischem Oeuvre nicht vorkommen. Nun hat man dagegen gehalten, Eisler schon, dass vieles von Jacopos Hand, Fresken und Bilder in Padua, in Venedig und Verona verschollen sei. Ich meine aber auch, dass diese Erklärung an Gewicht verliert, und zwar angesichts der Tatsache, dass das, was, ich komme noch darauf ausführlicher zu sprechen, ich kann das aber jetzt schon sagen, dass was dem alten Bellini zusteht, einen völlig anders gerichteten Meister verrät. Seine künstlerische Herkunft liegt im Umfeld der internationalen Gotik. Gentile da Fabriano war sein Lehrer. Jan van Eyck hat ihn interessiert als mögliches Vorbild. Jacopo war in erster Linie Kolorist und hier liegt auch sein unstrittiger Verdienst, wenn er auch, und das deutet auch Giorgio Vasari bereits in seinen Viten an, keiner der ganz Großen war, also jedenfalls an den Ruhm seiner beiden Söhne nicht heranreichte. Nun war aber die Kunst Jacopo Bellinis bereits den Zeitgenossen aufgefallen, und zwar besonders wichtig für das Folgende: der Ingenieur und Arzt Giovanni Fontana, der 1455 in Ferrara stirbt und aus Padua gebürtig ist, hat über ihn geschrieben und Jacopos Bedeutung auf dem Gebiet der Perspektive besonders hervorgehoben. Und weil nun in den Zeichnungsbüchern zahlreiche Perspektiven vorkommen, ich war sehr ausführlich gemaltet, hat man nun aus diesem Hinweis einen Beweis sehen wollen, dass es tatsächlich sich um seine Werke handelte. Nun ist es aber so, dass diese Perspektiven, also die Zeichnungsbücher aufweisen, grundverschieden von dem sind, was Fontana unter, ich zitiere, der sehr edlen Wissenschaft der Perspektive verstand. Denn Sie sehen das schon, in den Zeichnungen geht es um geometrische Projektionen eines dreidimensionalen Raumes auf die Fläche, also ganz Alberti, wohingegen Fontana in dem Text, den er über Jacopo Bellini schreibt, nicht dieses objektive, moderne, müssen wir sagen, Verfahren meint, sondern eine Täuschung der Sinne, die dadurch zustande kommt, dass Nähe und Ferne der im Bild befindlichen Gegenstände durch Hell- und Dunkelvaleurs simuliert werden. Ich zitiere diesen Passus. Fontana schreibt, wahrlich, die Kunst des Malens lehrt, dass nahe Gegenstände mit hellen und entfernte mit dunklen Farben zu malen sind und die mittleren mit gemischten. Man kann also sagen, Fontana war ganz klar ein Vertreter der alten Luftperspektive, der alten ptolemäischen Luftperspektive, aber mit Sicherheit nicht der modernen Linearperspektive. Wenn wir jetzt uns ein Hauptwerk von Jacopo Bellini ansehen, das Gemälde Madonna mit Stifter im Louvre von 1441 wahrscheinlich, dann lässt sich auch an diesem Bild das, was Fontana über die Luftperspektive sagt, sehr gut nachvollziehen. Nicht wahr? Die Personen des Vordergrundes wirken tatsächlich so, als ob sie, um Fontana zu zitieren, Meilen entfernt von den übrigen Tieren, Menschen oder Bergen auf der gleichen Maloberfläche stehen. Und was die Wirkung erzeugt, verdankt sich eben nicht einer geometrischen Konstruktion von Perspektive, sondern also auch nicht dem Disegno, sondern dem Einsatz von Farbe. Man kann hier Bellini mit Gentile da Fabriano zusammenstellen und ich meine, es ergibt sich sehr schnell, dass hier eine gemeinsame Wurzel liegt. Nun, die Zeichnungen sind eben demgegenüber ganz anders aufgebaut. Das ist eben dieses von Albertis De Pictura 1435 übernommene System. Das heißt, die Orthogonalen laufen tatsächlich in einem Fluchtpunkt zusammen, wie an diesem Beispiel zu sehen, der sich im Zentrum nicht nur der Komposition befindet, sondern auch auf Augenhöhe eines imaginierten Betrachters, der dem Bild und den Maßen des Bildes seine Proportionen überträgt. Was auch berücksichtigt wurde, ist Albertis Distanzpunktverfahren. Alberti hat ja ein System geschaffen, einen Distanzpunkt festzulegen. Man muss allerdings sagen, dass das hier rudimentär erfolgt ist. Der Distanzpunkt liegt bei den Zeichnungen in der Regel, ich glaube fast in allen Fällen, direkt am Rand des Bildes und nicht weit außerhalb der Komposition, so wie Alberti das gefordert hätte, und zwar um dem Betrachter eine angenehme Distanz zu geben. Klebt der Blick des Betrachters im Grunde genommen auf der Zeichnung, er ist viel zu nah, man hat auch von einer zyklopischen Sichtweise gesprochen. Also man sieht schon an diesem Beispiel, dass die Anweisungen Albertis befolgt sind, aber mit einer gewissen rudimentären Haltung, ohne ein notwendiges ästhetisches Raffinement, was einen Hinweis auf den schulmäßigen Charakter geben mag. Also das ließe sich jetzt weiter vertiefen, aber ich glaube schon jetzt sagen zu dürfen, dass eine Zuweisung der Zeichnung an Jacopo Bellini damit nicht nur formaler, stilistischer Grundlagen entbehrt, sondern auch in theoretischer Hinsicht mit dem Schaffen dieses Künstlers wenig gemein hat. Weder hat sich Jacopo mit der Linearperspektive auseinandergesetzt, noch hätte er diese, sagen wir mal, in solchen Werken an seine Söhne weitergeben können. Es gibt sogar ein Dokument, wo ein Perspektivlehrer, als es tatsächlich darum geht, Perspektive zu lehren, von außerhalb berufen werden muss, um also einen Crashkurs in Venedig durchzuführen. Überhaupt war das Interesse an solchen wissenschaftlichen Beweisführungen, wie sie hier vorliegen, dieser peniblen Art, der schulmäßigen Darlegung, würde ich sagen, im aristokratischen Venedig gering, sehr im Unterschied, und nun komme ich auch bereits auf den Ort, auf den ich hin möchte, sehr im Unterschied zu Padua, das, du hast es ja auch schon gesagt, ein wirklich Quattrocento großer Ort des Wissens war, dank seiner berühmten Universität, die das geistige, aber auch das künstlerische Leben in dieser Stadt nachhaltig beeinflusst hat. Und gerade in Padua spielte nun im frühen Quattrocento, aber auch schon im Trecento, die an der naturwissenschaftlich-philosophischen Fakultät die Perspektive eine außerordentlich große Rolle. Hier hat ein Mann vom Format von Biagio Pellicani gelehrt, also derjenige, der das perspektivische, das moderne perspektivische System aus arabischen Quellen, Al-Hasen im Wesentlichen, geschöpft hat und als erster in Italien publik gemacht hat. Und es ist wichtig zu wissen, dass ebenso Alberti wie auch Paolo del Pozzo Toscanelli, also die beiden großen Florentiner Perspektivlehrer, bevor sie in Florenz reüssierten, in Padua studiert hatten. Und sie sind, das haben gerade Hans Belting und Graziella Federici Vescovini gezeigt, sie sind ohne das Hauptwerk von Pellicani, beziehungsweise ihre Darlegung sind ohne Pellicanis Hauptwerk, die Questionis Super Perspectiva Communi, auch nicht zu denken. Also da ist ein starker Punkt, nicht wahr, dass wir tatsächlich hier ein Zentrum haben, in dem Perspektive eine Rolle spielte. Und was um das Formale nicht ganz zu vernachlässigen, was eine Verbindung zu Padua nahelegt, und das ist aber bereits von Roberto Longhi und von anderen, auch von Adolfo Venturi erkannt worden, ist, dass es gewisse Analogien gibt zwischen der Raumgestaltung der Zeichnung und Fresken, die Altichiero im späten Trecento in der Scuola di San Giorgio in Padua freskiert hat. Also Fresken, die einerseits auf Giottos Areda Kapelle zurückgreifen natürlich, aber eben dieses System gerade im Sinne eines moderneren, noch nicht zentralperspektivischen, aber moderneren Raumverständnisses auch mit hochinteressanten Architekturen und Fluchtpunkten aufgreifen. Also hier sieht man bereits frühe Anstrengungen. Ich kann das auch noch an einem Beispiel zeigen, wo man sieht, wie diese Landschaftsarchitektur in der Anbetung aufgegriffen wird. Also da ist ein Punkt, ein Punto Comune, den man nicht außer Acht lassen sollte. Ich möchte diesen Teil damit schließen, dass ich sage, also ohne Übertreibung, glaube ich, darf man behaupten, dass das universitäre Padua nicht nur in der wissenschaftlichen Erforschung der Perspektive führend war und Florenz vorausging, Pellicani eben, sondern dass es sich ähnlich auch auf dem Gebiet der Kunst verhalten habe. Solche modernen, sagen wir mal, Fresken finden sich im späten Trecento in Florenz nicht. Dieser Abstand zwischen einerseits der gefühlten Luftperspektive Jacopo Bellinis zu einer errechneten Zentralpunktperspektive in den Zeichnungen markiert das Gefälle ganz grundsätzlich zwischen einer subjektiven ästhetischen Wahrnehmung und der Verwissenschaftlichung des gnosiologischen Standpunktes. Also was die moderne Kunst in diesen Zeichnungen möchte, ist, sie will universell lehr- und lernbar sein, und es ist die Perspektive, ganz ohne Frage, die ihr den Eintritt in diesen erlauchten Kreis des Studiums verschafft. Ich möchte, dass dieses Bewusstsein, dass es tatsächlich so war und nicht nur meine Behauptung ist, an einem wiederum wichtigen Augenzeugen erläutern. Der Arzt und die Ärzte in Padua sind auch immer gleichzeitig Philosophieprofessoren, Michele Savonarola, eine wichtige Figur, verschafft, gestorben 1468, verschafft in den 40er Jahren des Quattrocento ein Loblied auf seine Heimatstadt Padua. Und da schreibt er genau das, was hier in diesem Zusammenhang interessant ist, nämlich, dass es der Wunsch tatsächlich nach akademischen Würden, die man ja in der Universität vorgebildet sah, gewesen sei, der die Maler schon am Ende des 14. Jahrhunderts veranlasste, sich mit den wissenschaftlichen Entdeckungen der berühmten Professoren an ihrer Universität zu beschäftigen. Savonarola schreibt: von nicht geringem Ansehen erachte ich unsere Schule, Studium, sagt er, der Malerei, die für unsere Stadt eine besondere Zierde darstellt, weil sie mehr als die anderen mechanischen Künste auf das Studium der Philologie und der Artis Liberalis Bezug nimmt, insofern sie von der Perspektive ausgeht und die Perspektive wiederum Teil der Philosophie ist. Also hier wird es sehr deutlich gesagt, gedacht, was das Zentrum dieser malerischen Moderne gewesen sei. Und Savonarola versichert auch, dass dieses Beispiel sogleich Schule gemacht habe, denn es seien nun Künstler aus allen Teilen Italiens nach Padua geströmt, ex omni parte Italiae pictoris confluunt, um sich ein solches Wissen anzueignen. Und er kannte sogar einen dieser, und zitiert ihn, einen dieser Enthusiasten, der aus, in diesem Falle Neapel, angereist war. Und dieser bescheinigte ihm, der Ruhm eurer Stadt, also Padua, wäre wohl niemals über die venezianischen Lagunen hinausgedrungen, wenn sie nicht, dank der großen Meister, die bei euch gewirkt haben, ein rechter Studienort für Maler wäre. Also dieser Studienort, das ist das, was zugleich sich mit dem universitären Ambiente-Studienort jetzt in Bezug auf die Künste verbindet. Nun, der Ort, an dem dieses Wissen vermittelt wurde, es gibt da keine Auswahl, sondern es gibt einen großen Ort und der ist bekannt. Es handelt sich um das Atelier des schon genannten Malers Francesco Squarcione, ganz in der Nähe des Santo, der Kirche San Antonio, gelegen. Ein Atelier, das eben wiederum nicht als eine Bottega bezeichnet wird, sondern als Studium in den Quellen, so wie auch Squarcione selbst nicht als Maestro oder Capo Bottega genannt wird, sondern als Pictorum Gymnasiarca Singularis. Also er hat tatsächlich, könnte man sagen, so eine Proto-Akademie gegründet und war darin so erfolgreich, dass eben wiederum nach den Quellen 137 Künstler dort ausgebildet wurden. Also eine ganz, ganz spektakuläre Zahl und darunter große Talente auf der einen Seite wie Andrea Mantegna oder Marco Zoppo, aber es waren eben auch Künstler aus dem Ausland, Künstler aus Deutschland zum Beispiel. Ich war, Padua war ohnehin eine Fortezza für deutsche Studierende. Also es gab Künstler aus Deutschland, aus Frankreich, die hier waren und sicherlich auch der Mann aus Neapel, den wir eben gerade aus Savonarolas Text gehört haben. Nun, was die große Anziehung dieses Studium Squarciones ausmachte, war nun nicht etwa seine Fähigkeit als Maler. Squarcione ist ein mediocrer Künstler gewesen, das ist längst bekannt, sondern dass er das Malen tatsächlich als eine wissenschaftliche Disziplin begriff und damit auch das Potenzial der Kunst richtig einschätzte. Denn das, was in den Quellen das neue Malen heißt, Pingere in Recenti, sollte bei ihm auf allgemein gültigen Regeln aufbauen, also nach anerkannten Modellen, auf anerkannten Modellen basieren, statt nur auf der, im Nachahmen der Manier eines Einzelnen, also in diesem Falle der Sein. Und diese Methode, nicht wahr, die vollkommen neu war, die sogar spektakulär zu nennen ist, die verdankte sich nun wiederum, nicht anders wie auch die Inhalte, dem universitären Umfeld. In diesem Falle kennen wir das sehr genau. Es gab eine berühmte Lateinschule des Humanisten Gasparino Bazizza, also das war der Lehrer von Filelfo und Guarino, ein ganz bedeutender Mann, die damals in höchstem Ansehen stand und die übrigens auch von dem jungen Leon Battista Alberti frequentiert wurde. Und auch dieses Studium bei Bazizza, also Latein wohlgemerkt, Lateinunterricht, basierte auf wissenschaftlich geprüften Prototypen, Exemplaria genannt, die erst die Non-Latinantes und dann die Latinantes, das war alles in klar gegliedert, unter Beachtung ganz bestimmter Regeln nachzuahmen hatten. Also sehr ähnlich wie, das werde ich Ihnen zeigen, es sich auch bei Squarcione in seiner Akademie verhält, wo eben auch Material, beispielsweise Pollaiolos, Kämpfende, nicht wahr, der Kupferstich, sich dort befand, also eine ganze Reihe von Prototypen dort vorhanden waren. Und so wie Bazizza könnte man zusammenfassen, eben ein Korpus sorgfältig von ihm redigierter und emendierter Texte als Grundlage diente, so stand eben auch Squarcione bei seinem Unterricht ein Korpus, in diesem Falle von Modellzeichnungen, zur Verfügung. Sie merken, worauf ich hinaus möchte. Meine These lautet eben, dass der Pariser Kodex, bei dem Londoner Kodex bin ich mir nicht so sicher, aber mit Sicherheit, dass der Pariser Kodex, der auf Pergament gezeichnete, dass der genau diese Funktion erfüllte. Und ich möchte jetzt, was ich mir von den äußeren Bedingungen ihn darlegen konnte oder nahelegen konnte, jetzt versuchen, von den inneren Voraussetzungen her zu erklären. Zunächst einmal bleibe ich bei der Perspektive. Es gibt einen Lehrvertrag, den Scott Schoene mit einem gewissen Ugo Chune di Enrico abgeschlossen hat, der uns hervorragend Auskunft darüber gibt, wie dieser Unterricht aussah. Es heißt dort, der Schüler solle lernen, Figuren, Gegenstände und andere Dinge mit Hilfe eines von ihm, also Scott Schoene, entworfenen Systems von Fluchtlinien im Raum anzulegen. Ferner, wie sich die Körper mit Hilfe der Geometrie verkürzt darstellen ließen. Und schließlich die Proportion des Nackten in der Rücken- und Vorderansicht richtig zu berechnen. Und zusätzlich heißt es, dass die Unterweisung in diesen Gebieten nicht etwa nur in der Theorie erfolgen solle, sondern anhand von Modellzeichnung, da taucht dieser Begriff auf, Carta d'esempio, sie werden auch Archetypi an anderer Stelle genannt, die der Meister seinem Schüler nacheinander vorzulegen versprach, tenirge sempre in man una dopo l'altra. Und die Aufgabe des Schülers, so weiter der Vertrag, bestand nun darin, die Prototypen, eben jetzt wird der Ausdruck Archetype verwendet, diese Prototypen nachzuahmen, wobei der Meister versprach, misslungene Versuche zu korrigieren und ihm die begangenen Fehler zu erklären. Der Erfolg, damit schließt der Lehrvertrag, hinge natürlich von Ugo Chones Fähigkeit ab, derart diffizile Dinge zu begreifen. Und es wurde noch besonders hinzugefügt, er dürfe auf gar keinen Fall die Vorlagen seines Meisters verderben, da sie weiter gebraucht würden. Und wenn das doch passieren sollte, dann müsse er für die Kosten aufkommen. Es se mel guastasse algun mio disegno, che dicto guson sia tenuto a pagarmelo a buona discrezione. Also es lässt sich mit einem kurzen Durchgang durch den Pariser Kodex zeigen, dass tatsächlich die Zeichnungen des Louvre-Bandes diese neue Methode des Kunstunterrichts lehrbuchmäßig abbilden. Auf Folie 27, 35 und 72, hier nur ein Beispiel natürlich, geht es um die, Sie sehen das ja deutlich, um die Anlage eines in Grade unterteilten Tiefenraumes, also was in der Quelle heißt, la raison d'un piano lineato ben secondo il mio modo. Folie 26 und 70 zeigen zum Beispiel geometrisch verkürzte Körper, also die Sie hier überall liegen sehen, das, was in Scurzo per figura de isometria genannt wird. Folie 40 und 43 zeigen Akte in verschiedenen Ansichten, uno corpo mixurado, de dredo e de nanzi, also beispielsweise diese wunderbar gedrehten Aktstatuen, die sich dort oben befinden. Folio 8, 45 und 42 zeigen Projektionen von Gegenständen im Raum. Also hier geht es um das Problem, nicht wahr, wie man einen solchen Helm darstellt, wofür auch eine Modellzeichnung angelegt wird, wie diese Verkürzungen funktionieren. Also das lässt sich überall nachweisen. Ich konzentriere mich auf ein einziges Blatt hier, was ich besonders besprechen möchte. Das Verbindende von all diesen Lehreinheiten und Lerneinheiten demonstriert, glaube ich, in besonders klarer Weise Folio 45. Man kann ganz kurz durch die Konstruktion gehen. Das Blatt wurde zunächst in drei Teile geteilt, nicht wahr? Dann wird im Quadrat hier die Mittellinie gezogen, nicht wahr? Und der Zentralpunkt gebildet und die Orthogonalen, nicht wahr? Die hier durch die Schnittpunkte gehen, ergeben dann den Betrachterstandpunkt. Also hier wird, wie gesagt, das System der Zeichnung in sehr klarer Weise, was die grundsätzliche perspektivische Konstruktion angegeben. Und auch ein zweiter Punkt, die Berechnung der Proportion. Hier sind ja insgesamt 15 Figuren verteilt, erfolgt nach klarer Vorgabe von Albertis Angabe. Also dieses hier, nicht wahr, wäre die Größe, die Höhe des Betrachters, nicht wahr? Das sind diese drei Bratscher, von denen Alberti immer spricht. Und wenn man dieses durch drei teilt, dann ergeben sich hier genau die Abstände, die diese Schnittpunkte ergeben, durch die dann die Linien gezogen werden. Aber es ergeben sich auch die Berechnungsgrundlage für die Figuren. Also diese Figur beispielsweise, nicht wahr, muss dreimal der Breite dieses Quadrates sein, in dem sich befindet, so wie auch diese Figur eben der Entsprechung dieser Breite befindet. Also ich möchte Sie jetzt nicht mit diesen Zahlen beschäftigen, aber es ist tatsächlich so, dass hier sehr, sehr exakt die Dinge demonstriert werden. Nichts gehorcht hier dem Zufall und schon gar nicht einer spontanen Eingebung, sondern die Ultima Ratio dieser ganzen Anlage, nicht wahr, auch diese klare, es gibt gar keine Überschneidung von Figuren, also um Relievo zu zeigen, also die Ultima Ratio ist mit Sicherheit didaktischer Natur, es geht um eine Modellsituation für den Schulunterricht. Wenn es ein Beispiel oder wenn es einen Vergleich gibt, ich glaube, dann kann man auf Dinge, die in der Dürer-Schule sehr viel später, also 100 Jahre später, eine Rolle spielten, so wie hier Erhard Schöns 1542 in Nürnberg gedruckter Unterweisung der Proportion und Stellung der Possen. So etwas kann man an die Seite stellen. Hier hat sich der Text erhalten, in dem Schön davon spricht, dass er sich richtet an die jungen Gesellen, die der Kunst liebtragen. Also ein Text, der hier diese ganze Anlage des Raumes und eben die Skurze, die Verjüngung, wie Schön sie erklärt, nennt. Einen solchen Text, meine ich, muss man auch den Louvre-Zeichnung im Geiste wenigstens hinzudenken oder zumindest die Erläuterung von Lehrmeister Squarcione, die er seinen Schülern im aktiven Unterricht vermittelte. Damit genug von der Perspektive. Ich möchte mich jetzt noch einem zweiten Thema zuwenden. Sind wir in der Vorlesung? Okay, gut. Also nämlich das Studium der Antike. Das Studium der Antike, das natürlich die akademische Dignität der Kunst ja nicht anders und nicht minder begründet hat wie die Geometrisierung des Blickes. Sie sehen hier zwei Zeiten mit antiken Studien, die das bislang Vorgebrachte eigentlich erhärten. Folia 48 und 49 zeigen da oben antike Medaillons, aber ansonsten sieben Denkmäler, deren Standorte sich dank der Inschriften, die in den Denkmälern genannt sind und vor allen Dingen dank Mommsens Korpus lokalisieren lassen. Fünf der Inschriften stammen aus Padua und der Region, eine aus Brescia, eine aus Verona, eine aus Rom, eine bleibt unbestimmt. Die Frage jetzt, ob unser Zeichner die Originale, also die antiken Stelen, vor Augen hatte oder Abschriften, diese Frage lässt sich eindeutig klären, und zwar zugunsten des Letzteren. Denn Denkmäler und Inschriften, die Denkmäler haben sich teilweise erhalten, Denkmäler und Inschriften passen hier in keiner Weise zueinander. Das heißt, es musste immer zu dem jeweiligen Text eine passende Denkmalsgestalt hinzugefunden werden. Und zwar sei dies unter Rückgriff auf bereits Bekanntes oder auf die Fantasie. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel zeigen. Hier sehen Sie nochmal die ein Detail dieser beiden Zeichnungen und eben jetzt ein Beispiel, nämlich das Denkmal mit der Acutius-Inschrift. Also diese Inschrift, das weiß man eben, gehörte zu einer Grabstele, die sich damals, sprich im Quattrocento, im Besitz der Paduaner Familie da Bassano befand, großen antiken Sammlern, wohingegen die freiplastische Bekönungsgruppe, also das, was oben erscheint, mit den tanzenden Mänaden auf das Relief eines römischen Zippus zurückgeht, der heute noch im Museo Civico sich befindet. Und frei erfunden ist auch alles Übrige, nicht wahr? Also diese Girlanden und der daran herunterhängende Kopf. Also hier sind drei Elemente, nicht wahr? Die freie Erfindung, die Inschrift aus einer tatsächlich vorhandenen Stele und der Bildschmuck aus einem Relief, aber nun ins Plastische übertragen von einem anderen Denkmal. Also eine hochinteressante Kontamination von verschiedenen Elementen. Dieser Spielraum, den man hier sieht, ließ sich natürlich noch erheblich erweitern. Also ich gehe kurz auf dieses spektakuläre Denkmal hier zurück. Das zeigt in der Inschrift, die Sie dort erkennen können, Manibus etc., eine Inschrift aus Montagnana, aus der Provinz Padua, unmittelbar in Nachbarschaft gelegen. Und der Zeichner hat sich wiederum nicht die Mühe gemacht, diese Grabstele vor Ort aufzusuchen. Er benötigte ja nur den Text. Und er kombiniert diesen diesmal sehr spektakulär mit einem monumentalen Reiterdenkmal, wobei schon früher die Vermutung geäußert wurde, das könne in Verbindung mit Donatellos 1443 begonnenen Reiterdenkmal des Gattamelata in Padua stehen. Wie auch immer, ist es etwas, was sich mit diesem, damals wird ja auch das Este-Denkmal für Ferrara geschaffen, auch 1443, was man mit solchen Projekten in Verbindung bringen könnte. Und noch das folgende Denkmal, das ist wiederum sehr ähnlich konzipiert. Ich spreche hier von der Denkmal mit der Lucretia-Inschrift. Die stammt, wie man wiederum weiß, von einer Stele aus Este. Auch das ist einer der Vororte von Padua. Während die daraufstehende Figur des David und die Putten und das Ganze, was darum herum sich befindet, frei erfunden ist. Und dasselbe gilt, besonders interessant vielleicht, für die Inschrift des Vatikanischen Obelisken. Ganz klar ist sie dem entnommen, aber offenbar kannte der Künstler nicht und sah sich nun dank mangelnder Kenntnis dazu genötigt, eben eine ganze Reihe von Fantasieelementen anzubringen, aber darunter eben auch als im Sockelbereich zur Vergewisserung gewissermaßen eine zweite antike Inschrift, die er vermutlich besser kannte, nämlich die sich ursprünglich am Stadttor von Verona befand. Also Sie können das hier sehen, dass diese Greifen, die aus der Schale trinken, nicht wahr, die sind oben und unten angebracht und auch die Ornamentik. Also es ist ganz klar, dass er diese zweite Inschrift hier zitiert hat. Kann man also zusammenfassen, dass sich im Falle dieser antiquarischen Elemente immer das eine des anderen vergewissert, wobei der künstlerische Sinn über das antiquarische Anliegen hinausgehen. Es bestand eben ein Bedürfnis, daraus mehr zu machen. Die Texte geben nur einen Anstoß, um dann der Imagination freien Lauf zu lassen. Nun, die Vorlage, das ist ja wichtig, auf die der Zeichner des Pariser Kodex zurückgriff, waren ja nicht die Denkmäler, das war ja eine Vorlage. Diese Vorlage, glaube ich, kann ich benennen. Es handelt sich um das Antiquitatum Quaedam Fragmenta des Paduaner Philosophen und Arztes Giovanni Marcanova. Von dieser Exerptenhandschrift, also die versammelt eben Abschriften von Inschriften, gibt es zwei Prunkanschriften, die eine in Bern, die Sie hier sehen, überraschenderweise, und die andere in Modena, die Berner datiert 1457 und die in Modena 1465. Marcanova war damals, als die unter seiner Anleitung von Felice Feliciano und anderen verfasst wurden, bereits Professor an der Universität Bologna. Es gab aber eine Urfassung, natürlich, nicht wahr? Ein Buch, das alle Inschriften verfasste, bevor man dann daraus exzipierte. Und diese Urfassung, wissen wir, stammt aus den 40er Jahren und sie war mit Sicherheit in Padua entstanden, wo Marcanova zunächst tätig war, wo er auch promovierte und wo seine ganze wissenschaftliche Karriere begann. Er selbst bezeichnet eben diese leider verschollene Handschrift als sein großes Buch der Inschriften. Und dieses große Buch der Inschriften ging wiederum auf einen Urtypus, kann man sagen, zurück, nämlich eine weitere, vermutlich die erste wirklich bedeutende Exerptenhandschrift, die der Antiquar Ciriaco d'Ancona 1442 dem Paduaner Bischof geschenkt hatte. Man kann den Konnex zwischen diesen beiden Exerptenhandschriften ohne weiteres vergleichen. Tatsächlich hat Marcanova einen Großteil der Inschriften des Codex Hamilton Dokumenten, der übrigens sich hier befindet in der Berliner Staatsbibliothek, kopiert. Er gehörte damals zur Entourage des Bischofs, lebte auch im Bischofspalast, also er hatte direkten Access zu diesen Dingen. Aber er hat eben gleichzeitig eigene Funde hinzugefügt und zu diesen Funden gehören nun gerade die im Louvre Zeichnungsbuch zitierten Inschriften aus Padua und näherer Umgebung, die Chirio kundig kannte. Also man kann hier sehr deutlich sehen, wo die Forschung weitergeht und worauf sie fußt. Das heißt für unsere Fragestellung, dass der Zeichner der sogenannten Gräberstraße muss also entweder Marcanovas Inschriftensammlung gekannt haben oder aber doch mit der Entdeckung der lokalen Altertümer in Padua innig vertraut gewesen sein. Neben Squarcione, der auch tatsächlich zur Entourage des Bischofs gehörte, tritt nunmehr sein Meisterschüler Andrea Mantegna in den Fokus. Mantegna war der erste Künstler der Renaissance, der tatsächlich die antike Epigraphik erforscht hat, und zwar, wie wir wissen, im Bunde mit Marcanova. Der Beweis dafür ist in einer Beschreibung eines weiteren Mitglieds dieser humanistischen, antiquarischen Entourage gegeben, Felice Feliciano, ein Schönschreiber, Kalligraph, der einen gemeinsamen Ausflug dieser Freunde an den Gardasee schildert. Und an diesem Ausflug nahm teil Marcanova, der mit dem Ehrennamen Johannes Antonoreus, also Antenor, in Erinnerung an den legendären Gründer von Padua, tituliert wird. Dann ein Bildhauer, Samuele da Tradate, das war der Sohn des Bildhauers der Statue Martins des V. im Mailänder Dom, also auch eine wichtige Figur. Und eben als dritter Mantegna, den Feliciano mit dem Epitheton Andrea Patavo Amico Incomparabili, meinem unvergleichlichen Freunde, bedacht hat. Das Ziel dieser Exkursion lag im Auffinden natürlich von Inschriften, Plura Antiquitatis Vestigia Literis Ornatissimis, und es wäre denkbar, dass Mantegna diese Exkursion als wissenschaftlicher Zeichner möglicherweise begleitete. Auf jeden Fall war seine Autorität auf diesem Gebiet derart, dass Feliciano ihm eine eigene Syllogae, also eine eigene Exerptenhandschrift gewidmet hat, eine für einen Künstler höchst ungewöhnliche und außergewöhnliche Auszeichnung, die also belegt, wie hoch sein Standing in dieser Sache war. Man kann also sagen, dass das universitäre Padua, um hier den Fokus auf dieses Zentrum nochmal deutlich zu richten, Florenz, und zwar schon im 14. Jahrhundert lässt sich das zeigen, in den Altertumswissenschaften ebenso wie in den Naturwissenschaften vorausgeeilt war. Für die Altertumswissenschaften verweise ich auf die Forschung zum Prä-Imonesimo Padovano, auf große Namen wie Roberto Weiss und Giuseppe Bilanovic, die gerade dieses Gebiet erforscht haben. Im 15. Jahrhundert erlebte nun oder geschah es nun, dass das, was man vielleicht bloße Schreibtisch Gelehrsamkeit nennen konnte, und ich war noch bis zu Marcanova hin, passierte, dass sich diese in einer Art ästhetischen Nachvollzug verlebendigen konnte. Was die junge Epigraphik dem Studium der Originale verdankte, das sollte in den 40er Jahren tatsächlich der monumentalen Kunst zugutekommen. Und ein bedeutendes Beispiel, das Sie kennen, ist das Fresko der Verurteilung des heiligen Jakobus in der Eremitani-Kirche, 1448 begonnen, 1450 möglicherweise vollendet. Sie wissen, zerstört, daher hier in einer Aufnahme von 1945, in der Mantegna einen Triumphbogen malt, der natürlich dem des Konstantins auf dem Forum Romanum nachempfunden ist, aber er schließt eben das Kompartiment und fügt hier zwei Denkmäler ein, die auf Folio 48 des Pariser Kodex unmittelbar nebeneinander stehen, nämlich das Grabmal der Metelia Prima hier, das können Sie vielleicht in Ansätzen erkennen, und dann noch die Grabstele des Titus Pullius Lino, das ist eben das, was Sie jetzt nicht erkennen können, aber was im Text zitiert und was sich auf dieser gleich benachbarten Zeichnung befindet. die Vermutung, nicht wahr, dass Mantegna, um das tun zu können, unmittelbar auf den Pariser Kodex zurückgriff, liegt natürlich nahe, wenn es sich auch nicht beweisen lässt. Das muss wie vieles hier hypothetisch bleiben. Eins ist aber klar, Jacopo Bellini waren solche archäologischen Interessen völlig fremd, während bei Squarcione man nun wiederum zeigen kann, dass die Antike in seinem Atelier, das übrigens den schönen Namen Domus Dita Arelevis, nicht wahr, da hingen also viele Reliefs, deswegen wurde es das Haus der Reliefs genannt, Originale wie Gipse, also antike Vorlagen hingen, nach denen die Schüler, man muss sagen, ganz im Sinne der klassizistischen Akademien studieren sollten. Und gerade im Falle von Mantegna ist dies gut belegt. Vasari schreibt, dass eben Mantegna Beispiel dieser Corse di Gesso-Formate der Statue Antike gelernt habe. Und das ist jetzt wiederum eine Möglichkeit, die ich aber jetzt nicht weiter kommentieren möchte. Aber natürlich geschah Ähnliches eben in der Schule von Bazitza, wo auch Seneca-Texte und Cicero-Texte und dergleichen, ich war nach ähnlichen Vorgaben, den Schülern in verschiedenen Stufen vorgelegt wurde, um sie schließlich dazu zu bringen, dass sie eigenständig, so wie Mantegna das hier auch vorführt, dass sie eigenständig diese Antike zu neuem Leben erwecken mussten, wobei der Klassizismus eben gerade für Padua, nicht ein konservativer Klassizismus, äußerst kennzeichnend sind. Damit bin ich also an dem, ich komme jetzt zum Ende entgegen, es sei, du gibst mir vorher ein Zeichen, also sind wir an dem wichtigen Punkt angelangt, zu sagen, dass die Indizien, glaube ich, doch jetzt ausreichen, diese beiden Kodexes oder zumindest den Pariser Kodex, was ihre Entstehung anbelangt, von Jacopo Bellini ganz und gar abzukoppeln und eben mit den besagten Archetype oder Carta da Sempio, wie sie in den Quellen heißen, der Squarcione-Akademie oder ihrer Entourage auf jeden Fall in diesen Kontext zu rücken. Die Frage bleibt, die Sie hoffentlich auch bewegt, nicht wahr, wie sie denn nun in den Besitz von Jacopo Bellini kam, weil das ist ja einwandfrei belegt, nicht wahr? Die Witwe, denken Sie daran, 1472 hatte diese oder besaß diese beiden Werke aus dem Erbe ihres Mannes. Also diese Frage muss geklärt werden und ihr gilt mein letzter Abschnitt. Ich möchte zunächst noch mal etwas festhalten, was für die Squarcione-Akademie typisch ist. Squarcione, der seine Schüler ausbildete, hat sie gleichzeitig durch Adoptionsverträge an sich gebunden, also eine sehr typische und eigenartige Praxis für ihn. Auf jeden Fall, es lässt sich zeigen, dass er sie schamlos, gerade die Begabten wie Marco Zoppo und Andrea Mantegna, schamlos ausgenutzt hat. Letztlich ruhte der Ruhm dieser Akademie eben nicht auf seinen Schultern, sondern aus den Schultern seiner großartigen Schüler. Und die Anziehung, die gerade Mantegna als sein Schüler generierte, das war es, was dieser Schule überhaupt erst zu Ruhm und Ruf verhalf. Und wie soll ich sagen, also dass er das aus eigenen Mitteln nicht zustande brachte, darin liegt eigentlich auch etwas die Tragödie dieses sonst so wirkungsreichen und wichtigen Mannes. Natürlich blieb die Tatsache, dass er seine Gewinne mit fremder Hände Arbeit erzielte, nicht unbemerkt. Die Kunstgeschichte übrigens hat ihm das bis zum heutigen Tag nicht verziehen und eigentlich damit abgestraft, dass es keine bedeutendere Monographie über Squarcione gibt. Aber noch weniger wurden eben diese Machenschaften oder blieben diese Machenschaften den Schülern verboten oder Schülern und Adoptivsöhnen, die auch immer mit Versprechungen, nicht wahr, an das Erbe bei der Stange gehalten wurden. Also hier lernte man, wie sich Kunst in Geld zu verwandeln ließ und damit war auch der Dauerkonflikt, der in dieser Akademie herrschte, vorprogrammiert. Es kamen Diebstähle vor, natürlich, nicht wahr, begangen von ehemaligen Schülern, die sich aus der Kunstsammlung ihres Lehrmeisters bedienten, um sich dafür zu entschädigen. Und es kamen noch interessanter Prozesse vor, in denen sich der alternde Gymnasiarker vor Gericht verantworten musste. Mantegna war, als er das erste Mal gerichtlich gegen Squarcione vorging, im Januar 1447, noch kein selbstständiger Künstler, sondern der Lehrling und Adoptivsohn seines Meisters. Für die in den 6 vergangenen Jahren geleistete Arbeit aus der Squarcione, wie es heißt, nicht geringen Nutzen und Gewinn gezogen habe, sprach ihm ein Gericht in Padua 200 Dukaten zu. Mantegna war allerdings damals noch minderjährig und deswegen wurde die Summe nicht ausbezahlt. Das führte 1455 am 28. November zu einem zweiten Prozess, nachdem Mantegna längst frei war von Squarcione, auch das musste er gerichtlich durchkämpfen. Diesmal machte er einen Betrag von über 400 Dukaten geltend, summa ducatorum quadrigentorum et ultra. Das heißt, es müssen weitere Leistungen hinzugekommen sein, um die Verdopplung dieser ursprünglichen 200 zu rechtfertigen. Das Gericht gab Mantegna wiederum recht, diesmal in Venedig das Gericht, und verurteilte Squarcione zur Zahlung von insgesamt 400 Dukaten. Das ist eine außerordentlich hohe Summe, die bereits wiederholt zur Frage Anlass gegeben hat, auf welche Leistungen denn Mantegna sich hätte beziehen können, wenn er behauptete, er habe durch Squarcione enormen Schaden gelitten. Quia fuit lesus et enormita lesus in quantitate und so weiter. Man fragt es zumal deswegen, weil Squarcione in den fraglichen Jahren keine größeren Aufträge ausgeführt hat, in die er Mantegna hätte einbeziehen können. Und man fragt uns auch deswegen eben, weil die Relation auch zu den damals gezahlten Preisen immens bleibt. Selbst große Altargemälde überschritten die Summe von 30 Golddukaten nicht. Mantegna hat für seinen Zeno-Altar in Verona, ich glaube, 40 Golddukaten erhalten. Also das ist die Norm, in die wir uns begeben. Und daran bemisst sich eben diese große Summe von 400. Nun, ich meine, dass eine Lösung dieses Rätsels darin liegen könnte, wenn Mantegna derjenige war, der dank seines herausragenden Talents von Squarcione als Vorlagenzeichner herangezogen war. Dass die Schüler das leisten mussten, das steht ganz außer Frage. Wir wissen das zwar nicht von Mantegna, aber von einem weiteren Schüler, Marco Zoppo, der eben auch vor Gericht klagte und gewisse Zeichnungen, die Senjis per ipsum squarcionem factum geltend machte. Und diese Klagen begleiten im Grunde genommen die Laufbahn des Meisters Squarcione. Ich möchte nur eine letzte noch nennen, die besonders interessant ist. 1465 klagt ein gewisser Angelo gegen ihn. Auch wiederum, er habe molte cose de sua mano gemacht, a facto, für die Squarcione die Squarcione zwar entgegengenommen habe, aber ohne, wie es heißt, besagten Angelo in die Geheimnisse seiner Kunst einzuweihen. Also hier geht es natürlich wieder um diese Perspektiven und ähnliche Dinge, wie man vermuten könnte. Ich lese daraus einen gewissen Hinweis, dass diese hochwertige Sammlung von Archetypen, die sich in Squarciones Atelier befanden, möglicherweise zu diesem Zeitpunkt das Atelier, also 1465, verlassen hatten, sodass, was auch tatsächlich belegbar ist, diese Akademie ihr hohes, früheres Niveau nicht mehr halten konnte. Ab den 50er Jahren gibt es zwar noch viele Schüler, aber bei weitem nicht mehr namhafte Talente wie in den 40er Jahren. Wenn man also dieser Argumentation folgt, auch nur etwas folgt, dann lässt sich vermuten, dass Squarcione eben die Bücher mit Zeichnungen seinem einstigen Adoptivsohn Mantegna in Abgeltung der Streitsumme von 400 Golddukaten überlassen hatte. Squarcione war konstant unterfinanziert. Es blieb ihm gar keine andere Wahl, das lässt sich auch in anderen Fällen beweisen, als in Originalen oder in Kunst zu zahlen, in diesem Falle Mantegna, jene Originale zurückzuerstatten, an denen er mitgewirkt hatte, die wertvoll waren, äußerst wertvoll, und die der Anlass ihres Streites kamen. Und damit ließe sich auch ein Bogen schlagen oder eine Erklärung finden, wie sie in Jacopo Bellinis Besitz kam. Mantegna heiratet im Februar 1453 Jacopo Bellinis Tochter Nicolosia. Also kurz bevor er gegen Squarcione ein zweites Mal zu Gericht zielt. Und wie gesagt, diesmal in Venedig. Man kann annehmen oder sich fragen, ob Jacopo selbst seinen Schwiegersohn dazu ermutigt hatte und ob Mantegna nicht war, der damals noch etwas in der Luft hing, die Karriere in Padua war mehr oder minder zu Ende. Der Ruf nach Mantua war noch nicht Erfolg. Also ob er nicht, und ich war mit dem mächtigen Bellini-Clan an eine gemeinsame Zukunft in Venedig oder auf eine gemeinsame Zukunft spekulierte. In den Anfang der 50er Jahre muss ihm auf jeden Fall, wie sehr vielen anderen Künstlern und auch Intellektuellen in Padua, auch der Umzug in die prosperierende Lagunenstadt Venedig äußerst verlockend erschienen sei. Und natürlich muss es auch für Jacopo Bellini extrem faszinierend und verlockend gewesen sein, einen Künstler dieses Formats nicht nur zum Schwiegersohn, sondern auch zum Sozius zu gewinnen. Man weiß das, weil er in anderen Fällen eben auch versucht hatte, Partnerschaften, Kompanie aufzubauen, die dann allerdings gescheitert waren. Also die mögliche spekulative, zugegebenermaßen, aber meine Vermutung auf jeden Fall läuft in die Richtung, dass die Zeichnungsbücher im Zuge dieser familiären und geschäftlichen Verwicklung ihren Besitzer gewechselt haben. Damit bin ich wirklich jetzt kurz vor dem Ende. Ich möchte nur noch einen kleinen Mosaikstein hinzufügen, denn es wäre natürlich schön, wenn man irgendein Zeugnis hätte, dass tatsächlich es eine Bewegung solcher Zeichnungsbücher gegeben hatte. Und dieses Zeugnis liefert uns tatsächlich ein Brief vom 24. Oktober 1474, also es wären 3 Jahre nach Jacopo Bellinis Tod, aber Mantegna lebte noch, er starb ja 1506, ein Florentiner Kaufmann, nämlich Angelo Tovaglia, an den Markgrafen von Mantua, Ludovico Gonzaga, gerichtet hat, indem er diesen bittet, ihm, also Tovaglia, ein Buch mit Zeichnungen, Uno Libro di Retracto, auszuleihen, worin sich Antikenkopien, Kämpfe von Faunen und Satyren sowie Darstellungen von Männern und Frauen zu Fuß und zu Pferde befänden. Er, Tovaglia, habe bereits mehrere Monate mit der Suche nach diesem Buch verbracht, da ihm aber bekannt sei, dass so kostbare Dinge in hoher Wertschätzung stünden, perché io so che queste cose si tengono cari, und man die Originale folglich ungerne der Post oder was auch immer anvertraue, e che gli originali non se mandano a torno, bittet er den Gonzaga, man möge eine Kopie auf seine Kosten anfertigen. Ludovico antwortet Tovaglia knapp einen Monat später, er habe Nachforschung anstellen lassen und gefunden, dass sich das Zeichnungsbuch zuletzt im Besitz Andrea Mantegnas befand, der es einem anderen Künstler ohne Pictore de queste terre überlassen habe, man wisse nichts Genaueres. Damit verliert sich diese Spur im Sande. Man hat darüber spekuliert, was das sein könnte. Clifford Brown hat diese Dokumente 1973 erstmals publiziert und vermutete, es könnte sich bei dem Libro de Retracto um ein Skizzenbuch, vielleicht aus dem Besitz Quaccione's, wie er gemeint hatte, handeln, das Mantegna anlässlich seines Umzuges von Padua nach Mantua geführt hatte. Annegret Schmidt baut diese Theorie 1982 dazu aus, dass hier ein Konvolut, das sich in der Staatlichen Sammlung München befindet, von 11 Zeichnungen, damit versuchte identifizieren und damit also eine Quaccione-Zeichenschule zu begründen. Man muss sagen, das führt nicht sehr weit. Es handelt sich bei diesen Münchner Zeichnungen mehrheitlich um sehr bescheidene Skizzen, wirklich Skizzen, die Tovaglias Angaben über den hohen Wert dieses von ihm gesuchten Zeichnungsbuches in keiner Weise entsprechen. Sie merken, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte eben eines dieser Zeichnungsbücher in Paris oder London jetzt mit dieser Quelle in Verbindung bringen. Der Künstler, dem Mantegna eine solche Kostbarkeit überlassen hatte, wäre wohl kaum anderer als sein Schwiegervater Jacopo Bellini. Und auch stimmen die von Tovaglia grosso modo genannten Themen, also Antikenkopien, Faune und Satyren, Berittene und Fußleute mit den Sujets der Zeichnungsbücher auffallen überein. Das waren natürlich Szenen, die sich ins Gedächtnis prägten, die auch moderner waren als diese etwas schwerfälligen perspektivischen Zeichnungen mit einer Vielfalt von Personen. Friesähnliche Kompositionen wie der von Satyrn begleitete Bacchus-Triumph. Das war sehr interessant, weil hier auch Albertis Rat zu einer freien, dichtergleichen Erfindung befolgt wird. Sie gehören tatsächlich zum künstlerisch fortschrittlichsten, was der Pariser Kodex zu bieten vermag. Und abschließend glaube ich oder möchte ich behaupten, dass so wie die schulbuchhaften Konstruktionszeichnungen, die Sie vorhin gesehen hatten, und die antiken Zeichnungen, nicht wahr? So wie Sie das Frühwerk Mantegnas der Orvitari-Kapelle um 1450 sichtbar beeinflusst hatten, dass eben auch hier eine gewisse Beeinflussung nachvollziehbar ist, wenn man beispielsweise großformatige Kupferstiche, die er in den 60er Jahren in Padua geschaffen hat, daneben hält. Es geht hier nicht um eine formale Analogie, aber ich glaube, dass die Systematik und auch die Thematik dieser Kupferstiche tatsächlich in Parallele zu stellen sind. Vorzeigeblätter dieses Kalibers, nicht wahr, die man vorher als Originale auf Pergament kostbarst in einem Buch gebunden hat, ich wiederhole nochmal, das war zeitgenössisch, diese Buchbindung, nicht wahr? Das macht man jetzt nicht mehr, sondern man bedient sich in diesem Falle des modernen Mediums, der Typografie, des Buchdrucks, das damals von Rom aus und im Veneto vor allen Dingen, in Padua auch mit frühen Publikationen von Aristoteles Werk sichtbar Anklang gefunden hatte, übrigens eine Publikation, an der auch Squarcione beteiligt war. Also ich glaube, dass Mantegna sich eben dieses Mediums bediente, um nun die archetypische Funktion dessen, was seine höchste künstlerische Leistung war, seine Inventio war, eben dem technischen Medium der Reproduktion anzuvertrauen.